Heute im New Lawyers Podcast Stefan Schicker, Rechtsanwalt und Partner bei SKW Schwarz.
Also ich sehe mich ja im Prinzip schon seit Anfang meiner Karriere eigentlich so als Übersetzer in diesem Dreieck Deutsch-Jura, Jura-Technik, Technik-Deutsch. Ja. Also das war schon immer irgendwie so das, was ich auch ganz gut konnte, eben wirklich die Themen sowohl aus juristischer Sicht als auch aus technischer Sicht so zu erklären, dass sie jemand anderer gut verstanden hat.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Stefan Schicker ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei SKW Schwarz. Die letzten 6 Jahre war er auch als Managing Partner tätig. Zudem ist er CEO der SKW Schwarz Tech GmbH, die sich auf den Einsatz von innovativen Lösungen in der Mandatsarbeit spezialisiert hat. Woher seine Leidenschaft für Legal Tech kommt, wie er Technik und Recht seit vielen Jahren kombiniert und wo er die größten Herausforderungen sieht, das werden wir heute von ihm erfahren. Schön, dass du da bist, Stefan Schicker.
Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Meine Icebreaker-Frage an dich ist inspired bei meiner Mitgründerin übrigens, okay. Weil ich verzweifelt da saß und dachte, oh Gott, du hast hier schon über 50 Icebreaker-Fragen dir ausgedacht. Irgendwann kommt nicht mehr viel. Aber dann kam sie um die Ecke und ich fand die Frage ziemlich cool. Und zwar, was ist das Erste, was du dir von deinem ersten Gehalt gekauft hast?
Und das ist in der Tat sehr spannend, denn es zeigt ein bisschen auch meine Affinität zur Technik. Und ich habe damals Zeitschriften ausgetragen und habe mir davon dann ein ferngesteuertes Flugzeug gekauft, ja, von Graupner, ein Taxi 2 mit einem Benzinmotor. Und das musste ich aus Hunderten von Holzteilen zusammenkleben. War eine Riesenherausforderung und gleichzeitig ein tolles Erlebnis, als das Ding dann zum ersten Mal geflogen ist.
Das klingt ziemlich cool. Das wäre heutzutage wahrscheinlich eine Drohne.
Ja, genau. Ist heutzutage eine Drohne, bei mir auch. Also insofern, da habe ich mich auch weiterentwickelt.
Ach so, das ist also noch weitergegangen, genau. Diese Leidenschaft dafür. Okay, ja, das zeigt in der Tat schon mal so deine Affinität zu Technologie und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, denn du bist zwar Rechtsanwalt, aber dennoch war Jura gar nicht deine allererste Disziplin, war nicht so der Anfang von deiner beruflichen Laufbahn. Erzähl mal, wo du eigentlich gestartet bist.
Genau, also wenn man sich im Prinzip so das Ganze anschaut, ist es in der Tat eher so das Computerspielen gewesen, mit dem ich angefangen habe. Und da habe ich meine Eltern so lange genervt, dass ich irgendwann mal einen Commodore 64 bekommen habe. Wie ein Brotbox ausschauendes Gerät, das mittlerweile irgendwie in der Pinakothek der Moderne als Stück antiquierter Computerkunst hier rumsteht. Aber in der Tat ein ganz toller Computer und der war so komplett zum Programmieren auch gedacht. Das heißt, man konnte da mit Basic programmieren und das waren so meine ersten Schritte in Richtung Technik und Kombination dann, das zu lernen, zu verstehen, wie Computer funktionieren. Die waren dann kaputt natürlich, dann musste man sie wieder zusammenschrauben, dann Programme drauf zu schreiben und so weiter. Das waren so die ersten Schritte, die ich dann später ja irgendwann auch in meinen Job eingeflochten habe.
Was programmiert man denn eigentlich bei so einem Gerät?
Also ich habe damals tatsächlich sehr viel programmiert, eine Adressverwaltungsdatenbank, die hieß DataGuard, ja, war also absolut fantastisch. Man konnte da also Adressen anlegen, Adressen verändern, Adressen genau dann auch ausgeben in Listen und so Sachen. Und da war wirklich die Kunst des Programmierens, einerseits die Geschwindigkeit hinzukriegen, weil die Computer sehr langsam waren und das sollte alles ja ein bisschen irgendwie schnell gehen. Und zum anderen wollte ich da auch nicht, dass man einfach irgendwie so ein Menü zur Auswahl hat, wo man dann auf den Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6 drückt, sondern ich habe so eine Reverse-Balkensteuerung gemacht, wie man die heute auch kennt, wo man also mit den Tasten nach oben und unten scrollen konnte. Mhm. Und allein das zu programmieren hat mich Monate gekostet, glaube ich.
Es klingt so simpel, ne?
Ja, genau. Insofern insofern war also die Adressverwaltung gar nicht so unbedingt das oberste Ziel davon, sondern tatsächlich auch sehr stark einfach die Überlegung, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach programmieren lernen. Und es ging dann eben weiter nach diesen ersten Schritten in Richtung von irgendwelchen Berechnungsprogrammen. Oder auch als ich meine Zeitschriften ausgetragen habe, habe ich dann mit dem Computer immer praktisch mir mein Gehalt ausgerechnet, was ich dann nach Returnieren der nicht verwendeten Zeitungen irgendwie verdient habe. Oder bis hin eben zu bewegten Bildchen, wo wir dann versucht haben, einfache Spiele zu programmieren. Also insofern, es war relativ umfangreich und eigentlich ein ganz, ganz tolles Computerstück.
Es klingt schon mal ziemlich spannend. Irgendwie hast du dann aber anscheinend gedacht, na, vielleicht sind Adressverwaltung und kleine Spiele und Routen, die du selber dir zusammenpackst oder dein Gehalt ausrechnest, noch nicht genug. Also irgendwie bist du zum Jurastudium gekommen. Wie kam das denn?
Das genau war ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater ist Rechtsanwalt und deswegen bin ich natürlich sehr viel auch mit juristischen Kolleginnen und Kollegen aufgewachsen. Habe viel Matchbox-Autos in Kanzleien dann auch gespielt und da natürlich immer so ein bisschen eine Affinität dann dazu auch gehabt. Und dementsprechend dann beschlossen, dass ich ein Jurastudium anfangen möchte, nachdem ich ein paar Praktika auch in Ingenieursbüros gemacht habe und das Gefühl hatte, dass ich eben mit Jura einfach besonders viel und vielseitig da auch machen kann und bewegen kann.
Und wie hast du diese beiden Disziplinen Jura und Tech dann erstmalig zusammengeführt?
Das ging relativ früh schon los in der Tat. Ich habe, wie gesagt, das Programmieren gelernt auf dem C64. Das war noch zu einer Zeit, wo die Computer allein eigentlich rumgestanden sind. Und so ein Gerät, mit dem man den Computer dann mit dem Telefon verknüpfen konnte, haben mir meine Eltern ausgeredet, weil das war, bevor ich ein Jahr nach Amerika gegangen bin. Und sie gesagt haben, du, wenn du zurückkommst, schaut die Computerwelt ganz anders aus. Spar dir doch mal das Geld.
Oh, da hatten sie wahrscheinlich
recht. Yes, also das waren 498 Mark damals, die sehr, sehr gut eingespart waren. Denn das war so ein Akustikkopplerteilchen, wo man den Telefonhörer noch einklinken hätte können. Ja. Also so wirklich ganz früh. Und als ich zurückgekommen bin, also ich habe in Amerika dann schon angefangen, tatsächlich ein bisschen mehr zu programmieren und mit Macintosh-Computern auch zu arbeiten. Und als ich zurückgekommen bin, dann hier in München mit ein paar Freunden angefangen, wirklich Internetseiten zu programmieren. Das war Mitte der 90er Jahre und da haben wir dann eben wirklich angefangen, die Computer mit dem Internet zu verbinden. Bei der Uni gab es dann eine Telefonnummer, die man anrufen konnte über ein Modem und dann ins Internet gekommen ist. Man muss sich vorstellen, also es gab eine Verbindung bei der Uni für Augsburg, ja, und die war dann aber auch noch frei die meiste Zeit. Also insofern, so wahnsinnig viele Leute waren damals im Internet noch nicht unterwegs. Und da hat es dann wirklich angefangen, eben, dass ich Webseiten programmiert habe. Und das spannend fand und eben wegen der Affinität zu Jura dann angefangen habe, einfach mal zu schauen, was gibt es denn für andere Leute, die sich mit Jura im Internet beschäftigen. Und dann alle Links gesammelt, die auf Seiten verzweigt haben, wo die Leute eben auch irgendwelche juristischen Inhalte hatten. Mhm. Die Seite rechtsinfos.de war damals im Prinzip dann so eine der ersten juristischen Linksammlungen. Und ich hatte da, glaube ich, am Anfang 1500 Links gesammelt und dann entsprechend kategorisiert, beschrieben, was man da findet. Und das war ganz spannend, weil sich dann daraus wirklich eine ganz gut angelaufene Seite auch ergeben hat und die in ein paar Zeitschriften auch erwähnt worden ist und dann natürlich der Run irgendwie auf die Seite groß war. Und von diesem Erfolg beflügelt und von, sag ich mal, der beschränkten Möglichkeit, die Anwaltskanzleien damals hatten, habe ich angefangen, eine Marketingdatenbank für Recht und Steuern zu programmieren. Auf der Technik praktisch und habe damals die Seite recht praktisch dann programmiert und mit einem Kollegen zusammen betrieben, wo wir dann den Anwältinnen und Anwälten ermöglicht haben, Marketing im Internet zu machen, indem sie die Artikel, die sie geschrieben haben für ihre Newsletter, da im Internet veröffentlichen konnten und die ganze Plattform dazu quasi mit selber anmelden und mit Double Opt-in-Verfahren und mit dann Kanzlei-Visitenkarte, wo die Leute ihr Logo hochladen konnten und mit einem Administrationsbereich im Hintergrund habe ich dann programmiert. Und für die Besucher gab es eben eine tolle Suchfunktion. Die konnten sich also dann Artikel raussuchen für Themen, die sie interessiert haben und da dann einfach rechtliche Ansprechpartner finden, die ihnen möglicherweise bei dem Thema helfen und vor allem die von sich aus gezeigt haben, dass sie sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Und das war in der Tat so ein bisschen Heuland damals. Spannenderweise wirklich auch so problematisch noch, dass man von vielen Kolleginnen und Kollegen, denen man das dann vorgestellt hat, gefragt worden ist, ob denn das überhaupt rechtens sei, dass man so auf die Art und Weise Werbung macht. Ja.
Das ist doch heute noch so.
Genau, aber wir haben es damals tatsächlich mit der Kammer geklärt dann und haben also unser Konzept der Kammer vorgestellt und haben dann eine Freigabe hier von der Anwaltskammer in München bekommen und dann erfolgreich die Recht praktisch Plattform betrieben.
Ich muss einfach schmunzeln gerade, weil es ist so typisch, dass man mit irgendeiner lustigen, coolen Idee um die Ecke kommt und die Juristinnen und Juristen erstmal als allererstes Moment mal, ist das überhaupt rechtens? Dürfen wir das überhaupt um die Ecke kommen? Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass du im Grunde genommen von so einem Zugang zum Rechtthema gestartet bist, wenn man jetzt mal Rechtsinfos
ja,
sich
genau,
anguckt. Ne?
Genau.
Und dann aber auch schon relativ schnell in die Business-Schiene reingegangen bist.
Genau.
Also total Legal-Tech-Vorreiter eigentlich.
Yes, und du, als man das damals irgendwie hier, als man gemerkt hat, dass das irgendwie funktioniert, haben da natürlich schon einige Leute irgendwie die Ohren gespitzt und geguckt, was da passiert. Und wir haben also die Webseite gelauncht, rechtpraktisch.de tatsächlich, 1999.
Ich wollte gerade fragen, in welchem Jahr sind wir hier eigentlich?
Ja, genau.
Ja, 99.
Also 99, da war noch die, sag mal, hässlichere erste Version dann online und dann haben wir das mit einer Agentur zusammen grafisch überarbeitet und dann Anfang 2000 die neue Version gelauncht. Aber wir hatten 1999 und da hatten wir noch so einen Zähler auf der Webseite, der so eins nach dem anderen hochzählt. Ja. Mhm. Für die Älteren unter euch, die können sich das vielleicht noch, können sich vielleicht noch dran erinnern. Ja.
Weiß ich nicht, ob die hier zuhören.
Also. Okay. Ja.
Also ich wollte gerade schon gleich ein bisschen Kontext zu dem Jahr 99 geben, ja?
Genau. Kurz nach der Pferdekutsche sozusagen.
Genau, unmittelbar danach.
Aber wir hatten sage und schreibe, nachdem dieser Zähler auf 37 stand, schon die erste Abmahnung zu Hause liegen.
Ah ja,
von natürlich. Einem Kollegen, der dann gesagt hat, das ist UWG-mäßig nicht konform.
Selbstverständlich.
Und genau, das konnten wir dann aber erfolgreich abschmettern. Insofern ganz spannende Zeiten damals.
Ach, die Juristen. So, also nochmal zum Jahr 99. Wir hatten noch die D-Mark.
Genau.
Ich glaube, Britney Spears hatte gerade vielleicht ihr erstes, höchstens zweites Studioalbum rausgebracht.
Ja.
Was war noch 99? Also einiges auf jeden Fall. Ich erinnere mich ja durchaus auch noch an ein paar Dinge zumindest und auch noch an die Zeit, als man nicht gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen konnte.
Mhm.
Also ganz so krass wie mit dem einen Modem an der Uni Augsburg war es vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall war das noch ein Problem. Also wirklich sehr, sehr früh, wenn wir jetzt uns mal anschauen, Legal Tech in Deutschland so als Thema und als eigene Branche sich etabliert hat, das war durchaus deutlich später. Ich würde sagen, da liegen nochmal 10 Jahre drauf, die du quasi dann schon relativ früh mit am Start gewesen bist. Also sehr, sehr spannend, die Erfahrungen, die du auch schon damals sammeln konntest. Dann bist du ja seit 2006 bei SKW Schwarz.
Genau.
Wie kam das? Also von 99 bis 2006, was ist da passiert? Wie bist du dann zur Kanzlei gekommen und was gefiel dir an der Kanzlei so gut?
Ich habe Jura studiert, ja dann im Prinzip fertig, neben der Internetplattform sozusagen. Also es lief beides natürlich parallel, Fokus aufs Studium. Nachts war dann meistens irgendwie hier programmieren bei Technomusik und Mineralwasser. Und tagsüber das Jurastudium.
Und Lavalampe.
Ja, genau.
Möchte jetzt hier ganz gerne noch so
natürlich,
eine neue
natürlich.
Kontextualisierung
Ausstattung. Und habe dann erst in einer anderen Kanzlei gearbeitet, die auch einen sehr starken Technikbezug hatte mit Patentanwälten zusammen. Dann aber gemerkt, dass der Austausch mit mehreren Anwälten, die eben IT-Recht, damals noch EDV-Recht machen, für mich einfach sehr spannend war. Und bin dann 2005 mit SKW Schwarz ins Gespräch gekommen. Und das hat gerade so vom Entwicklungsschritt her gepasst, dass ich dann eben hier Anfang 2006 bei SKW Schwarz angefangen habe. Und da hat mir eben gefallen, dass es damals schon Kollegen gab, 3, 4, 5, die schon im EDV-Recht gemacht haben. Und damit natürlich der Austausch, der vorher bei den Patentanwälten doch sehr stark IP-mäßig geprägt war, mehr noch in das IT-Recht auch gegangen ist. Und das war für mich schon immer irgendwie klar, dass das die Zukunft sein wird und dass das ein Faktor ist, der einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und dementsprechend wollte ich den vertiefen und habe dann hier ganz tolle Kollegen gefunden, die da mit dem gleichen Mindset auch rangegangen sind und wirklich auch, sagen wir mal, hochkarätiges Jura im Schuldrechtsbereich, im IT-Vertragsbereich gemacht haben. Und ich dann damals eben auch angefangen habe, mehr und mehr Online-Themen zu betreuen, angefangen damals von Impressumsgeschichten eben hin zur Gestaltung von Webseiten, dann Gestaltung von Online-Shops und jetzt halt im Prinzip weiter zu komplexeren Plattformen.
Ja, in der Tat, das IT-Recht ist ja zumindest mal auf den ersten Blick die logische Verschmelzung von Jura und Technologie. Da geht es ja im Grunde um das Recht der Digitalisierung oder das Recht von IT-Systemen und dergleichen. Und dann, und das ist ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, jedenfalls aus meiner Perspektive, gibt es den Legal Tech-Bereich, der sich entwickelt hat, wo natürlich auch alles Mögliche drunter fällt. Was dann auch in der Zeit nach 2006, also ich würde sagen mal so ab 2010, da wurde zumindest FlightRight gegründet, dann gab es natürlich noch einige Softwareunternehmen in dem Bereich, wurde das immer mehr ein Thema. Und wie hast du das wahrgenommen und wie ging dann deine Reise weiter, was sozusagen Jura und Tech angeht?
Also ich sehe mich ja im Prinzip schon seit Anfang meiner Karriere eigentlich so als Übersetzer in diesem Dreieck Deutsch-Jura, Jura-Technik, Technik-Deutsch. Mhm. Ja. Also das war schon immer irgendwie so das, was ich auch ganz gut konnte, eben wirklich die Themen sowohl aus juristischer Sicht als auch aus technischer Sicht so zu erklären, dass sie jemand anderer gut verstanden hat. Und dementsprechend war natürlich erstmal so dieser IT-Rechtsthema tatsächlich spannend. Legal Tech, also ich habe im Prinzip 2001 damals dann entschlossen, dass ich gesagt habe, also gut, ich mache mich mit der Plattform nicht selbstständig. Ich hatte damals sogar schon einen Businessplan geschrieben. Wir hatten auch schon Gespräche mit Investoren, aber mich dann entschieden, das nicht zu machen, sondern das war natürlich auch damals gerade so das Platzen der Dotcom-Blase.
Das musst du, glaube ich, mal kurz erklären. Das kann sich niemand vorstellen, der damals nicht irgendwie schon alt genug war, dass die Dotcom-Blase oder die Internetblase geplatzt ist.
Dieses neue Zeugs da, ja, genau. Genau, also unterm Strich waren halt einige Internetunternehmen sehr stark gehypt, ähnlich wie wir das jetzt bei den Kryptowährungen teilweise erleben. Also die erste Welle kam, die Leute haben gesagt, boah, das ist die Zukunft, da müssen wir ganz viel Geld investieren. Und dann hat der eine gesagt, oh, da hat der andere aber schon Geld investiert, da muss ich auch was rein investieren. Deswegen ist das sehr schnell, sehr weit nach oben gegangen und dann aber gecrashed und dementsprechend die Bewertungen extrem über den ganzen Markt wieder nach unten gegangen. Und das war eben hier ausgelöst, vermeintlich von einer Firma Boo.com, die sehr stark bewertet worden ist und wo dann eben einiges schiefgelaufen ist. Aber unterm Strich eben so, dass einfach die Bewertungen dann wieder auf ein normales Maß zurückgeschraubt worden sind. Und dementsprechend für jemanden, der sagt, ich habe jetzt ein neues Unternehmen, da dann eine vernünftige Bewertung zu bekommen, war einfach gerade in dem Zeitpunkt schwierig und hat sich vor allem auch riskant angefühlt in einer Art und Weise, wo ich gesagt habe, gehe ich lieber eben in den Weg, dass ich mich um Jura kümmere und diesen Bereich eben mache. Und tatsächlich aber natürlich in meinem Herz immer dieses Technik-Dings mitgeschlagen hat und ich auch nach wie vor Internetseiten programmiere und auch, sag mal, jetzt andere kleine Computer programmiere oder so No-Code-Programmierungen mache und so weiter. Und dementsprechend das lief. Ich habe dann natürlich, als ich bei SKW Schwarz eingestiegen bin, als Associate ja am Anfang mich erstmal auf die berufliche Laufbahn auch konzentriert, bin dann im Prinzip als Partner irgendwann aufgestiegen und das ist ja auch, sagen wir mal, nichts, was man einfach so aus dem Handgelenk schüttelt, sondern auch etwas, worum man sich ja auch ein bisschen kümmern muss. Dementsprechend hat da dann meine, sagen wir mal, Technikzeit, jedenfalls was das Jura angeht, ein bisschen drunter gelitten und gleichzeitig ist aber immer mehr der Drang dann hochgekommen, das Thema wieder weiter zu betreuen und da was zu machen. Und meine recht praktisch Plattform lief, glaube ich, bis 2014 oder sowas um den Dreh. Mhm. Relativ erfolgreich war. Eigentlich waren ein paar hundert Rechtsanwälte hier aus Deutschland eben Mitglied, die da regelmäßig auch veröffentlicht haben und publiziert haben. Also wirklich eine tolle Community. Mit einigen bin ich jetzt noch zusammen und lustigerweise eben hier wirklich auch noch gute Connections, die da draus entstanden sind. Und die Plattform ist dann traurigerweise gehackt worden. Ah. Und das war irgendwie hier für mich so ärgerlich, dass ich gesagt habe, okay, das sind jetzt Millionen Zeilen Code so ungefähr, die ich geschrieben habe, die jetzt alle durchzuarbeiten und technisch so zu optimieren, dass die dann sicher sind, das habe ich mir ehrlich gesagt technisch nicht zugetraut und hätte das dann komplett neu aufsetzen müssen. Das habe ich aber nicht gemacht und das ist dann wiederum überholt worden, so in 2015, 2016, als so die große Legal Tech-Welle in Deutschland ja auch losging und die aber eben eher mit so einer negativen Konnotation gestartet ist, so nach dem Motto, jetzt kommen die Computer, die Robo-Anwälte und die nehmen uns dann die ganze Arbeit weg. Und das war ein Gedanke, mit dem konnte ich mich nie anfreunden und fand das immer komplett falsch und habe gesagt, nee, komm, da gehen wir jetzt mal einen Schritt vor. und versuchen uns vom Mindset her auch darauf einzustellen, dass sich da was verändert und damit umzugehen, denn das kann nur ein Benefit sein. Und haben dann 2016 eben angefangen, so dieses Thema Legal Tech auch bei uns in den Vordergrund zu rücken. Und ich habe dann, sag mal, aus privater Initiative raus, als wir von dem Kongress zurückgekommen sind, eben gesagt, komm, lasst uns einfach mal mit allen, die Spaß haben, sich treffen und austauschen und dann über Legal Tech sprechen. Und dann haben wir die Legal Tech Hands-on Exchange Meetups ins Leben gerufen. Im September 2016 war das, glaube ich. Und haben da in dem ersten Meetup tatsächlich auch so ein Hackathon gemacht, wo wir quasi eine Vertragserstellungsplattform hatten und dann einen NDA-Ersteller hatten, eine NDA-Erstellerin hatten, die wir einen Tag davor zusammengebracht haben und gesagt haben, könnt ihr daraus ein Legal Tech Tool bauen und wir schauen mal, wie das funktioniert. Und das war es spannend deswegen, weil wir haben dann diese Meetups immer eröffnet damit, dass ich gesagt habe, so, jetzt sagt doch mal, welches Legal Tech Tool ihr heute schon genutzt habt. Ja. Und die Antworten damals waren dann so, naja, Windows, ja, oder Word oder Excel, ja, und allenfalls irgendwie Kanzleiverwaltungssoftware. Aber dass da wirklich jetzt hier Leute schon Legal Tech Tools im Einsatz gehabt hätten, das war eigentlich eher überschaubar.
Wie hast du es denn dann geschafft, dass es, also ich gehe mal davon aus, zwischen 2016 und heute, zumindest in der Kanzlei bei euch, doch präsenter geworden ist?
Das hat genau damit angefangen, dass die Kanzlei sich insgesamt angefangen hat zu verändern, zu modernisieren. Es ist ein Management-Team eingeführt worden. Und ich hatte die Chance dann 2017, glaube ich, praktisch in dem Management teilzunehmen. Ich bin gewählt worden damals als COO, also als Operating Officer. So war unsere Idee von Management damals. Zwei Rechtsanwälte an der Spitze. Der eine macht CEO und damit so Strategie und inhaltliches Arbeiten. Und der andere macht COO und damit eben das operative Arbeiten eher. Gleichzeitig aber ohne einen, sag mal, firmenmäßigen Unterbau, sondern eben halt anwaltschaftlich, partnerschaftlich organisiert, wie viele Kanzleien heute jetzt noch aufgebaut sind auch. Und ich habe von vornherein im Prinzip gesagt, dass eben dieses Thema Legal Tech einfach auf meiner Agenda ganz weit oben steht und dementsprechend die Leute dann auch nicht verschont, nachdem sie mich gewählt hatten, dieses Thema auch tatsächlich auf der Agenda immer wieder oben zu halten. Und das war am Anfang doch erstmal so einen Aha-Effekt gehabt. Ich habe dann versucht, auch bunte Bildchen zu machen, statt Paragraphen zu zeigen und quasi eher die Möglichkeiten aufzuzeigen als die Risiken. Und dementsprechend mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, war aber schon sicherlich auch anstrengend, hier auch dieses Mindset zu verändern. Und das war so im Prinzip immer nach dem Motto, der stetige Tropfen höhlt den Stein. Ich weiß noch, es gab ein entscheidendes Meeting hier, da war ich fast schon ein bisschen frustriert und dachte mir so, naja, mit dem Legal Tech so, wie viele Leute hören da eigentlich zu, wie viele Leute sind da begeistert davon. Und es war ein zweitägiges Partner-Meeting, ich war eben schon da COO und hatte eigentlich gar nicht vor, über das Thema Legal Tech nochmal zu sprechen auch, weil wir hatten damals auch schon angefangen, Projekte zu machen und da im Prinzip Tools zu testen und einzusetzen und ein kleines Team gegründet von Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Aber das ist bei den Partnern, trotzdem wir viel informiert haben, noch nicht so angekommen gewesen. Und auf diesem Meeting war es aber dann tatsächlich so, und ich würde sagen, das war tatsächlich so das Meeting, wo dann die Welle ins Rollen gekommen ist, war es so, dass ich am ersten Tag von so vielen Leuten angesprochen worden bin aus der Partnerschaft, dass sie gesagt haben, hey, das Legal Tech Zeugs und wir machen doch da auch was, was ist denn das eigentlich genau? Und ihr habt ja schon mal was davon erzählt, aber, also da waren noch viele Fragezeichen da und ich habe mich dann in der Nacht auf dem Partnermeeting hingesetzt und am nächsten Morgen und dann noch eine Präsentation quasi zusammengebaut und die dann an dem zweiten Tag von dem Meeting gehalten. Und ich glaube, da sind wirklich ganz viele Türen aufgegangen und Wände eingerissen worden, was das Verständnis der Leute angeht, was die Wichtigkeit auch angeht. Und seitdem hat sich das eben extrem gut weiterentwickelt in der Kanzlei. Und zwar sowohl von dem, was wir operativ machen, als auch von dem Mindset, das wir als Rückhalt aus der Partnerschaft kriegen.
Würdest du sagen, das ist die größte Herausforderung, dieser Mindset-Shift, den man dafür braucht? Oder wo siehst du noch andere Herausforderungen, um letztlich Digitalisierung und Legal Tech so in der Rechtsberatung zu verankern?
Wir haben am Anfang tatsächlich angefangen, um erstmal auf die Tools zu stürzen und haben gesagt, was gibt's denn da eigentlich für Tools? Ja, die Idee war natürlich damals, müssen wir als Anwälte alle programmieren lernen? Die Frage war dann, okay, wenn wir nicht programmieren lernen, müssen wir wenigstens lernen, wie man mit so einer No-Code-Plattform umgeht. Befüllen No-Code-Plattformen oder auch kommen die Inhalte von den Partnern, die sich dann hinsetzen und es da reinmachen? Das waren ja alles so Fragestellungen, die man damals hatte, die noch nicht wirklich geklärt waren, wie da die beste Herangehensweise auch ist. Und ich glaube, dass das gute erste Schritte waren, dass aber, wenn ich die Chance hätte, ich von vornherein das Mindset von den Leuten noch sehr viel mehr in Fokus nehmen würde. Mhm. Ich glaube, dass es alles mit dem Mindset anfängt und eben mit dem Verständnis davon, dass das wichtig ist und mit der Überzeugung, dass wenn man eben an so einem Thema arbeitet, dass man dann auch es schafft im Alltagsgeschäft, das ja hektisch ist, das ja schnelllebig ist, das im Prinzip uns auch den ganzen Tag ausfüllt, zu verstehen, dass es wichtig ist, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich die Arbeitsschritte anzuschauen, die man macht, um dann quasi mal einmal zu sagen, okay, und an dem Punkt, da mache ich mir jetzt einmal mehr Arbeit. Dafür habe ich aber hinten raus einen Benefit, der mich sehr lange begleitet. Dieser Return on Investment Gedanke, diese Hürde, diese Schwelle, erstmal einmal viel Arbeit reinzustecken und nicht immer den Workaround zu machen, sondern sich wirklich mal was zu überlegen, was langfristig sinnvoll und gut ist. Das ist etwas, wo ich glaube, dass das der größte Knackpunkt ist, weil die Anwaltslandschaft nach wie vor ja finanziell jedenfalls relativ gesund dasteht und deswegen der Drang aus, sag mal, einer drohenden Insolvenz oder drohender finanzieller Knappheit in vielen Bereichen einfach noch gar nicht da ist. Das heißt, wenn man in den Kanzleien das wirklich umsetzen möchte, kann man nicht mit dem Druck arbeiten, sondern muss mit dem Zug arbeiten und muss mit den Leuten einfach sagen, guckt mal hier, kommt her, schaut mal, was wir Tolles machen können, schaut mal, was wir für Benefits haben, schaut mal, wie wir uns abheben können von anderen Kanzleien, wenn wir solche Themen jetzt schon bedienen und schaut mal, wie glücklich und dankbar eure Kunden sind, wenn ihr mit solchen Ideen auf die zukommt, weil die auch natürlich einen immer größer werdenden finanziellen Druck spüren, weil die sich auch freuen, wenn nicht irgendwie hier spitz auf Knopf im letzten Moment das Ganze irgendwie hier umgesetzt wird, sondern wenn man da im Prinzip jetzt schon mal mit Projekten auf sie zugeht und sagt, guck mal, hier haben wir Ideen, das haben wir bei anderen Mandanten erfolgreich umgesetzt, wollt ihr sowas auch mal probieren? Ja, also insofern, ich glaube, dass dieser Mindset, dass man einfach versteht, was ist Legal Tech, Legal Innovation, ich würde es eben nicht gar nicht so sehr auf das Tech einfach nur begrenzen, sondern auf das Legal Innovation. Und was gehört da dazu? Was muss ich als Partnerin und Partner in der Kanzlei verstehen? Oder auch also im Prinzip, ich meine, dass das schon sehr viel früher anfangen sollte, also im Studium und in der Erziehung. Aber das ist vielleicht noch eine andere Frage. Ja. Aber im Prinzip als Anwalt muss ich verstehen, wie wichtig es ist, einfach diese Möglichkeiten zu erkennen, die ich habe, um Sachen, die wir schon seit 100 Jahren in einer bestimmten Art und Weise machen, neu zu denken, neu zu machen, innovativ zu hinterfragen, zu reflektieren, was vielleicht irgendwie hier gut ist, was schlecht ist und dann tatsächlich überlegen, wo macht es Sinn, mal den Mehraufwand zu betreiben, um diesen Return on Investment Gedanken ausnutzen zu können. Und ich glaube eben, und das haben wir ganz gut aufgebaut bei uns, dass man dann Hilfe braucht, wenn man eben das Mindset einerseits mal irgendwie hier sich erarbeitet hat und sagt, ich verstehe schon, dass ich darüber nachdenken muss. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann eben Hilfe braucht, wenn man das umsetzen möchte. Und dazu haben wir mit dem Innovation Lab Leute, die eben die Möglichkeiten haben, so Programmierungen in No-Code-Plattformen zu machen, sehr schnell auch Tools zu entwickeln, die dann in der Praxis eingesetzt werden können. Und diese Kombination stößt hier ganz, ganz oft eben auf tolle, freudige Gesichter, sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Mandanten.
Also ich wollte dich eigentlich noch fragen, was dich eigentlich an Legal Innovation und Legal Tech begeistert, aber ich würde sagen, es ist relativ gut rübergekommen. Deswegen spare ich mir das und gehe direkt mal darauf ein, was du gerade erwähnt hast, euer Innovation Lab. Ihr habt ja auch eine eigene Tech GmbH gegründet. Warum habt ihr das gemacht und wie seid ihr das angegangen? Und um direkt schon noch die nächste Frage mit ranzuhängen, was sind denn so deine Learnings aus diesem Prozess und wo würdest du sagen, das habt ihr richtig gut gemacht? Worauf bist du stolz?
Also die Tech GmbH haben wir 2018 schon gegründet und der Hintergrund war damals vor allem die Gewerbesteuerbefreiung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die ja ein Legal Tech Hammer ist, weil in dem Moment, wo man im Prinzip Lizenzeinkauf und Verkauf betreibt und damit gewerblich handelt, droht ja das Anwaltsgeschäft insgesamt infiziert zu werden davon. Mhm. Und die Überlegung damals war, naja, wenn wir jetzt hier quasi eine GmbH neben der Kanzlei gründen, können wir 100% von den ganzen Dienstleistungen abdecken, die wir brauchen, nämlich einerseits eben das anwaltliche Geschäft in der Kanzlei und das nicht anwaltliche Geschäft in der GmbH. Das hat sich in der Tat dann weiterentwickelt, so stark, dass wir das Gefühl haben, dass die GmbH an sich gar nicht so wahnsinnig viel mehr bringt und dementsprechend die GmbH, also die Aktivitäten in der GmbH selber tatsächlich auch sehr überschaubar geworden sind. Damals, und deswegen war das aber auch ein, glaube ich, sehr, sehr glücklicher Griff, war allein die Tatsache, dass wir es gegründet haben, sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch nach extern, natürlich ein wahnsinniges Marketing-Element, weil wir damit extrem zum Ausdruck gebracht haben, wie wichtig uns dieses Thema ist. Mhm. Und das war es ja tatsächlich auch, und da haben wir auch viel gemacht dafür. Aber mit so einer externen GmbH, die wir dafür gegründet haben, war es allen einfach relativ schnell klar, oh, die meinen das tatsächlich ernst. Ja? Mhm. Und bei allen Problemen, die wir damals hatten oder auch bis jetzt noch hatten mit der Frage, wie setzen wir die GmbH richtig ein, steuerlich und so weiter, ist es, glaube ich, ein guter Punkt gewesen, einfach eben wieder um auf das Mindset-Konto einzuzahlen. Denn bei den Leuten war dann klar, hey, die meinen das ernst. Und bei den Kolleginnen und Kollegen war klar, oh, wenn wir mal eine Frage haben, können wir die Tech GmbH fragen. Ja, so. Und das war, glaube ich, ein guter Schritt. Was wir in der Tat anders machen würden, glaube ich, jetzt wäre, dass wir einfach von vornherein noch sehr viel mehr an dem Mindset arbeiten, sehr viel mehr Aufklärungsarbeit betreiben würden und vielleicht gar nicht so unbedingt in das Thema Programmierung für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen zu gehen, sondern eher in die Richtung Coding zu verstehen, ja, wenn dann Schleifen, muss ich nicht unbedingt selber programmieren können, aber die Logik muss ich kapieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das eben auch mit No-Code-Plattformen lernen kann. Und wenn man diese Logik letztendlich verstanden hat, dann spricht man die Sprache der Computer und dann kann Jura und die Technik sehr viel besser miteinander kombiniert werden und die Benefits von beiden Seiten kombiniert werden.
Und worauf bist du stolz?
Ich bin ehrlich gesagt stolz, dass ich es geschafft habe, hier in der Kanzlei anzufangen als quasi Wurm-Nerd, ja, und die Chance hatte, tatsächlich hier mit den Kolleginnen und Kollegen auf so eine Reise zu gehen. Denn die Professionalisierung, die wir jetzt in den letzten 6 Jahren durchlaufen haben, mit eben einerseits auf der Orga-Seite Teams aufzubauen, die überörtlich in der Kanzlei hier einheitliche Prozesse entwickelt haben, standardisiert haben und dokumentiert haben, was, sagen wir mal, so ein, ich nenne es mal Aufräumarbeit aus der Historie von der Kanzlei war, und gleichzeitig eben das Innovation Lab ins Leben gerufen haben, die dann parallel dazu in einer agilen Art und Weise mit einem super Team in steigender Euphorie letztendlich Themen entwickelt haben, Themen dann eben hier auch in die Kanzlei getragen haben. Wir haben ganz tolle, wir haben auch ein Buch geschrieben, ja, das Innovation Playbook, ja, das als Buch tatsächlich bei den Anwälten und Anwälten auf dem Tisch liegt, damit sie immer dran denken, was wir hier machen, ja. Und auf die Weise wirklich ein Mindset hier in der Kanzlei geschaffen haben, wo ich das Gefühl habe, dass viele Leute schon kapiert haben, wie wichtig dieses Thema ist, da auch mitarbeiten, wir aus der Sicht der Partnerinnen und Partner immer wieder neue Ideen und Aufträge kriegen und das dann mit dem Innovation Lab umsetzen können. Und ich glaube, das ist ein tolles Paket geworden, das jetzt in den letzten 6 Jahren entstanden ist. Und da bin ich stolz drauf, dass ich da Teil davon sein durfte.
Das klingt doch erstmal sehr gut. Vielleicht hast du auch noch ein paar weiterführende Tipps. Und zwar haben wir jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wo so Herausforderungen lagen, auch was das Mindset-Thema angeht, was sicherlich ein Kernproblem ist, was man überwinden muss, oder eine Herausforderung, wie wir ja ganz gerne lieber sagen. Was glaubst du denn, muss noch passieren, damit Kanzleien irgendwie mehr Techie denken, dass das einfach verankert ist?
Also ich glaube, der finanzielle Druck wird in den nächsten Jahren sehr stark zunehmen. Auch die Frage des Gebührenmodells, also die Überlegung, kann ich nach Stunden abrechnen und dann, wenn ich quasi langsamer arbeite, kriege ich mehr Geld. Mhm. Die Frage, ob das noch eine sinnvolle Herangehensweise ist, wird, glaube ich, von mehr und mehr Leuten in Frage gestellt. Und das ist etwas, wo wir uns natürlich schon in einer relativ guten Komfortzone bewegen, momentan noch auch in der Anwaltschaft. Das wird aber mehr und mehr meines Erachtens angegriffen werden. Und deswegen wird es mehr und mehr von sich aus schon so sein, dass die Leute sagen, Moment, wenn das nicht funktioniert, wie können wir es denn dann überhaupt machen? Ja, und dann kommt eben so die Frage wieder, aha, da gibt's ja Technik, können wir die dafür einsetzen? Und dann die Frage, okay, wenn es geht, wie können wir die dafür einsetzen? Und was brauchen wir dafür? Das heißt also, ich glaube, dass das Umfeld uns einfach mehr und mehr zwingen wird, mehr Techie zu werden. Ja. Und das dementsprechend glaube ich, dass es extrem sinnvoll ist, jetzt schon dran zu arbeiten, sich selber aus der Komfortzone mal rauszubewegen, selber mal irgendwie zu gucken, was man denn machen kann, welche Tech-Lösung man vielleicht einsetzen kann und dann zu schauen, ob man damit vielleicht einen Benefit eben für die Kanzlei oder für die Mandanten erzielen kann.
Blicken wir nochmal auf deinen persönlichen Werdegang. Du hörst jetzt freiwillig auf als Managing Partner bei SKW. Und da schließt sich natürlich für mich die Frage an, was ist denn dein persönliches neues Ziel? Wirst du vielleicht sogar nochmal eine totgeglaubte Internetseite zurückholen? Was kommt noch? Was hast du noch vor?
Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich tatsächlich gerade an einem Startpunkt sind. Ich habe jetzt diese Managing-Tätigkeit hier fast 6 Jahre gemacht. Ich glaube, ich habe hier einige Fußspuren auch hinterlassen können, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube aber auch, dass es jetzt auch mal wieder an der Zeit ist, dass da einfach jemand nochmal mit einem anderen Blickwinkel auch drauf schaut. Ich selber glaube, dass ich mich jetzt einfach noch in dem Bereich Technik auch nochmal ein bisschen weiterentwickeln werde. Es gibt so viele tolle Technikthemen, die jetzt gerade wie Sand am Meer quasi aus dem Boden sprießen. Und da gibt es so viele, die mich interessieren, und ich habe mal jetzt auch in den letzten Jahren natürlich nebenher sehr viel an Technik gelesen, mir angeschaut, auch ausprobiert, aber mit der freien Zeit möchte ich das jetzt einfach noch ein bisschen mehr auch vertiefen und tatsächlich mal hands-on wieder, dann vielleicht im Bereich irgendwie von Blockchains oder von NFTs oder von sonstigen neuen Techniken arbeiten. Und was ich wirklich spannend finde, ist einfach so die Überlegung eben, wie können wir als Anwaltschaft uns tatsächlich in das gesamte Business Model eigentlich einklinken, denn das ist so ein bisschen das Thema, das im Bereich Legal Tech, Legal Innovation ja immer übersehen wird. Wir denken so, naja, wir sind jetzt hier schon die Größten, wenn wir mal eine Schnittstelle in unserer Software irgendwie programmiert haben. Tatsächlich sollten wir uns aber doch in der Zukunft eher als Teil eines Wertschöpfungsprozesses sehen, den wir enablen wollen. Ja. Und wenn wir es schaffen, uns da einzuklinken als Anwaltskanzleien oder auch als Rechtsabteilungen, ja, dann glaube ich, können wir einerseits von diesem Image wegkommen, dass wir da immer ein bisschen die Bremser sind, und zum anderen eben hier noch unwahrscheinlich viel, was es an Arbeitsbedarf gibt, um diese ganzen Prozesse mal zu durchdenken, zu überlegen, wie kann man denn uns in dem Rechtsberatungsbereich möglichst früh einbeziehen, möglichst sinnvoll einbeziehen, möglichst dann auch seamless einbeziehen, also ohne Schnittstellenbrüche. Wie können wir im Prinzip auf Plattformen zusammenarbeiten, wo wir dann eben nicht nur unsere Rechtsdokumente zur Verfügung stellen, sondern wo wir vielleicht in den gesamten Wertschöpfungsprozess sinnvollerweise eingebunden werden. Und eben da auch mit der Überlegung, wenn wir jetzt hier die Verträge erstellt haben, legen wir die, drucken wir die dann aus und legen die in den Ordner, oder wäre es vielleicht cleverer, die Metadaten aus den Verträgen rauszuziehen, daraus dann eine Risikoüberlegung für die Unternehmen abzuleiten und da dann irgendwie hier als Geschäftsmodell das auch in der Anwaltschaft zu sehen, dass wir uns da betätigen können. Ich glaube, das Spielfeld für die Zukunft ist größer als in der Vergangenheit. Insofern meine Leidenschaft, ich glaube, das hat man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, gehört dieser Kombination, und dem möchte ich mich da in der Zukunft einfach auch noch mehr widmen.
Ich sehe schon, dir wird nicht langweilig werden ohne die Managing-Partner-Funktion bei SKW. Völlig zu Recht, denn ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, der sich schneller und spannender weiterentwickelt als der technische Bereich. Und bei uns im Legal Tech passiert immer mehr und es ist wahnsinnig spannend. Ich verstehe deine Leidenschaft absolut, wie du weißt. Und yes, ich hoffe, dass ich von dir viel noch lesen und hören werde, und bedanke mich erstmal bei dir für die spannenden Insights in deine Tätigkeit bei SKW.
Sehr gerne, habe mich gefreut, hier zu sein.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.